Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und heute melde ich mich nochmal vom Rhein, bevor es dann gleich auf den Mittellandkanal geht. Aber wo und wie auch immer, Sie und ich, wir starten jetzt gemeinsam in dieses Wochenende. Denn heute ist Freitag, der 17. September.
Du bist doch der Chef der CDU, ne?
Mhm.
Ist Maaßen ein Nazi?
Gestern hatten wir auch hier im Podcast über das von Kindern geführte Interview in der Sendung Late Night Berlin gesprochen. Es war ein Interview mit Armin Laschet und Olaf Scholz. Romeo, 11 Jahre, und Pauline, 11 Jahre, stellten die Fragen. Zumindest dachte man das als Zuschauer. Heute Morgen wissen wir mehr. Was zunächst nach harmlosen Kinderfragen aussah, die die Kanzlerkandidaten auch zuweilen ins Schwitzen brachten, stellt sich nun als ein einstudiertes Drehbuch heraus. Wir wurden Teil einer medialen Inszenierung, die so dicht bei der Wahrheit liegt oder auch neben der Wahrheit liegt wie die Affennummer im Zirkus und das Leben der Schimpansen in freier Wildbahn. Das Skandalöse. Die Kinder hatten während des Interviews Knöpfe im Ohr und wurden aus dem Hintergrund von der Fernsehredaktion ferngesteuert. Man hatte die Kinder schon vorher mit Fragen der komplizierteren Art munitioniert und dann wurde über den Knopf im Ohr bei Bedarf nachgesteuert. Das bestätigte inzwischen auch der Sender Pro7. Wir hören noch mal rein in die Sendung.
Hast du was dagegen, dass Männer heiraten würden?
Nein.
Aber du wolltest nicht dafür stimmen?
Nein, ich war ja gar nicht im Bundestag. Wer kommt denn auf so komische Ideen?
Du hast Interviews gegeben, wo du gesagt hast, du willst das nicht.
Nee, das stimmt nicht.
Im Spiegel.
Du hast schon den Spiegel vor so langer Zeit gelesen. Das ist aber toll, dass du das kannst. Im Spiegel ging es mal um irgendeine rechtliche Frage vor einigen Jahren.
Ich hab's gegoogelt.
Das Problem: Dem Zuschauer vor der Flimmerkiste wurde ein Bild suggeriert, das so einfach nicht stimmte. Die ganze Kulisse, ein Kinderzelt mit Spielzeug und Lichterkette, im Hintergrund liefen Kindermelodien. Man nahm an, man sollte auch annehmen, zwei unbefangene Kinderlein stellen ihre ganz persönlichen Fragen. Also Kinderfragen eben an die beiden Kanzlerkandidaten. Doch serviert wurde ein perfekt vorbereitetes Interview von Redakteuren, die lieber die Kleinsten vorschickten, als selber zu fragen. Wie Kindersoldaten in einer medialen Schlacht, die sich in unserem Fall eben Wahlkampf nennt, wurden Romeo und Pauline vom Sender hier eingesetzt. Der Macher der Sendung ist Klaas Häufer-Umlauf, der seine Bekanntheit dem Duo Joko und Klaas verdankt, zwei begnadete TV-Entertainer. Und Aktivist für Migranten in Seenot war Klaas Häufer-Umlauf in der Vergangenheit auch. Was Comedy ist, sollte als Comedy auch gekennzeichnet werden. Mein Kollege Michael Bröker, der Chefredakteur von The Pioneer, ist jetzt bei mir. Wie bitteschön, Mick, wurde diese TV-Show, nennen wir es mal so, in den Parteizentralen empfunden?
Ja, guten Morgen, Gabor. Also die Reaktion vor allem bei Armin Laschet und seinem Team war, die sind not amused. Denn diese Kinder haben ja keine wirklichen Kinderfragen gestellt. Armin Laschet hat es ja gesehen, auch offenbar die Mitarbeiter, die im Nebenraum waren, dass die Kinder einen Knopf im Ohr hatten, dass sie technische Unterstützung hatten und dass sie sich sehr viel Zeit genommen haben, um zu reagieren, um dann sehr präzise auf Fragen einzugehen, die man eigentlich in dem Alter nicht kennt. Das war eine ehrlicherweise geskriptete Show und ich verstehe daher die Verärgerung von Armin Laschet, die übrigens auch Olaf Scholz in ähnlichem Maße empfunden hat.
Weiß man denn, wie Armin Laschet selbst, also ganz persönlich, nachdem ihm klar wurde, was da eigentlich lief, nach der Show reagiert hat?
Ja, wir wissen aus seinem Team und aus den Gesprächen, die er unmittelbar danach mit seinen Mitarbeitern geführt hat, dass er sich vorgeführt gefühlt hat und dass er eigentlich sich geärgert hat, dass er diese Sendung zugesagt hat.
Aber geärgert vielleicht doch auch über die eigenen Mitarbeiter, die ihm doch nicht gesagt haben, nicht vorbereitet waren auf das, was da passiert ist.
Sie wussten natürlich nicht, dass diese Kinderreporter keine echten Kinderreporter sind, sondern gescriptete Fragen stellen. Das muss man im Austausch vorher mit einem Sender vielleicht ja auch gar nicht immer offenlegen. Wir sind hier in der Meinungs- und Medien- und Pressefreiheit und der Sender Pro7, die Show, die das produziert hat, hat das natürlich nicht vorher kommuniziert an das Team.
Aber Widerspruch, wenn man sich auf Joko und Klaas oder auch nur einen von den beiden einlässt, das sind begnadete Komödianten, hat man da nicht so ein ich sag mal, so ein Bauchgefühl, auf was man sich da einlässt?
Ja, da hast du recht. Es war natürlich ein bisschen naiv zu glauben, dass diese neue Show in dem Zirkuszelt der Kinder auch tatsächlich eine Art Dingster-Show ist, wo Kinder harmlose Fragen stellen und ein Kandidat liebevoll antwortet. Nachher ist man immer schlauer. Armin Laschets Kampagne, was die Kommunikation betrifft und auch die Auftritte, da hast du schon recht, ist sehr unglücklich. In diesem Fall finde ich auch die Verantwortung der Medien schwierig und kritikwürdig, aber Armin Laschet hätte es natürlich trotzdem gelassener kontern können.
Beides ist, glaube ich, richtig. Auf die Medien wirft das auch kein gutes Licht. Vielen Dank, Mick.
Danke, Gabor.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Mit dem Investor Frank Thelen spreche ich jetzt gleich über Digitalisierung und über Digitalisierungsdefizite. Er füllt das Wort Digitalisierung im Interview mal mit Substanz. Der Mann will Reform, Revolution, besser gesagt, alles Papier in den Behörden soll verboten werden.
Meine Idee ist, für alle behördlichen Vorgänge wirklich per Gesetz diese zu digitalisieren. Und damit würden auch alle gezwungen, sich endlich damit zu befassen. Damit würden die Themen digitalisiert. Und das ist ja erst der Startpunkt. Weil von da aus kannst du dann künstliche Intelligenz, automatische Prozesse und so weiter einführen. Solange auch nur ein Stück Papier da drin ist, können die Prozesse nicht automatisiert werden.
Wir hören, welches Startup gestern den The Pioneer Startup Award 2021 bei uns an Bord auf der Pioneer One gewonnen hat. Außerdem, wir befassen uns mit Ed Sheeran, der offenbar ein schlechter Verlierer ist. Und wir feiern ein sensationelles Musikalbum, das heute genau 25 Jahre alt wird.
Wir glauben, dass in der Digitalisierung eine große Chance liegt. Die Chance wollen wir ergreifen.
Wenn jemand das Thema Digitalisierung in den letzten Jahren und fast Jahrzehnten begleitet hat, nicht nur in der Partei, sondern auch in Berlin und darüber hinaus, dann war ich das durch meine Arbeit auch.
Und bei dem großen Thema Digitalisierung haben wir entscheidende Fortschritte erzielt.
Digitalisierung und Entwicklung künstlicher Intelligenz verändern Geschäftsmodelle, auch das.
Dass Digitalisierung wichtig ist, wissen mittlerweile alle. Deshalb gehört zum Konjunkturpaket auch ein ordentlicher Schub für die Digitalisierung in Deutschland.
Wenn deutsche Politiker nicht wissen, was sie erzählen sollen, dann reden sie am liebsten von Digitalisierung. Das geht immer. Dabei glich die Beziehung zwischen den Deutschen und der Digitalisierung von Anfang an eher einer Stressbeziehung. Ja, man lebt zusammen, aber hält einander kaum aus. Der andere wird erduldet, aber nicht geliebt. Oder wie Herbert Grönemeyer sich in seinem Song Flugzeuge im Bauch ausdrückt.
Schatten im Blick, mein Lachen ist gemalt, meine Gedanken sind nicht mehr bei mir. Streichelt mich mechanisch, völlig steril, eiskalte Hand, begraut vor dir.
Nur 5% der deutschen Haushalte besitzen Glasfaser für ein schnelles Internet. Und wer auf deutschen Behörden einen neuen Personalausweis beantragt, der lernt, wie analog die Mühlen der Verwaltung mahlen, mit viel Papier und Wartenummer ziehen. Apropos Papier, beim Papierkonsum, Donnerwetter, ist Deutschland unter allen G20-Staaten tatsächlich die Spitze. Ein Mann, der nicht nur von Digitalisierung spricht, sondern der in der Cloud gewissermaßen lebt und auf dem Datenhighway kampiert. Dieser Mann ist Frank Thelen. Sie kennen ihn aus dieser TV-Sendung.
Die Höhle der Löwen.
Das, was du hier geschaffen hast, ist großartig, ja?
Startup-Legende Frank Thelen.
Das war jetzt ein Pitch.
Ja, der Pitch. Dann pitch ich.
Die waren richtig absolut lecker.
Wenn wir es zu dritt machen, muss jeder seine Anteile haben.
Mit 18 Jahren gründete er sein erstes Unternehmen. Heute ist er Multimillionär und Investor.
Unter anderem beim Luftfahrtunternehmen Lilium, die bauen elektrische Flugtaxis, ist er mit seinem Geld dabei. Ich habe ihn ins Podcaststudio auf unserem Schiff eingeladen und mit ihm gesprochen. Darüber gesprochen, was wohl passieren muss, damit wir, die Deutschen und die Digitalisierung, doch noch Freunde werden. Einen schönen guten Morgen, Frank Thelen.
Guten Morgen, Gabor.
Die Ära Merkel neigt sich dem Ende, 16 Jahre. Wie würde in Kürze deine Bilanz in Sachen Digitalisierung lauten?
Ja, wenn man wirklich nur über Digitalisierung spricht, dann muss man leider sagen, nicht ideal.
Und wenn du noch einen zweiten Satz zur Verfügung hättest, nicht ideal, weil?
Ich glaube, es war nicht auf ihrer Agenda. Das war teilweise ein bisschen auf ihrer Agenda, aber sie hatte so viele Kämpfe mit dem Euro und anderen Themen, die sie auch sehr gut gemanagt hat, dass das Thema immer leider so ein bisschen durchgefallen ist.
Was, frage ich mich oft, aber ich frage es jetzt dich, was hat das mit ihr und was hat es mit uns als Gesellschaft zu tun? Dieses, Kollektive, nicht wahrnehmen oder wahrnehmen und nichts tun.
Ich glaube auch, wir können uns alle mit einnehmen. Es ist einfach in Deutschland, uns geht es sehr gut. Und das heißt, dann will man erstmal gar keine Veränderung. Das ist einfach psychologisch so. Und dadurch, dass wir so tolle Jahre hatten und es uns so gut ging, haben wir die Digitalisierung nicht als Chance begriffen und gesagt, hey, da wollen wir unbedingt mitmachen. Andere haben das getan. Und deswegen haben wir es einfach komplett verpennt. Man kann es nicht anders sagen.
Welche Rolle spielt in deinem Denken das Wort Lehmschicht?
Ja, diese Lehmschicht, die habe ich bei meinem ersten Firmenverkauf kennengelernt. Das ist dieses mittlere Management, die sich über Jahrzehnte kennen und eigentlich quasi nur auf ihr Pöstchen schauen und da gar nicht mehr wissen wollen, was ein Kunde oder ein Produkt. Und ich habe ein Unternehmen verkauft und die haben meine Technologie gekauft, aber diese Lehmschicht, die hat einfach gesagt, wir wollen das nicht, obwohl es denen ja dann gehört hat und ausgespuckt hat. Ich glaube, die gibt es auch im politischen Betrieb, wo vielleicht auch ein Kanzler, eine Kanzlerin was Gutes will, aber dazwischen gibt es genau diese Lehmschicht, die so unfassbar stabil ist, da kommst du da nicht durch und die Dinge werden dann am Ende des Tages, kommen sie einfach nicht auf die Straße.
Du hast ja einen revolutionären Vorschlag, wie man dieser Lehmschicht ihre stärkste Waffe ja eigentlich aus der Hand reißt, nämlich das Papier. Du schlägst vor, das Papier, sonst bist du ja kein Freund des Verbietens, aber das Papier würdest du gern verbieten. Das musst du uns erklären.
Ja, Digitalisierung ist wirklich wichtig, weil sie Geschwindigkeit bringt. Und wir haben das zum Beispiel in der Nachverfolgung der Covid-Fälle gesehen, dass dort wirklich, ich glaube, man kann es nicht anders sagen, auch teilweise Menschenleben gekostet hat, dass wir Papier hatten und deswegen eben nicht nachverfolgen konnten. Meine Idee ist, für alle behördlichen Vorgänge wirklich per Gesetz diese zu digitalisieren. Und damit würden auch alle gezwungen, sich endlich damit zu befassen. Damit würden die Themen digitalisiert. Und das ist ja erst der Startpunkt. Weil von da aus kannst du dann künstliche Intelligenz, automatische Prozesse und so weiter einführen. Solange auch nur ein Stück Papier da drin ist, können die Prozesse nicht automatisiert werden.
Die Verwaltung wäre kopflos in der Sekunde. Aber du willst den Innovationsdruck sozusagen ultimativ setzen.
Unbedingt. Wir sehen einfach, wie andere Länder vorangehen. Wir kommen jetzt in eine zweite Welle der Innovation nach der Digitalisierung. Das ist, was wir alle kennen, 3D-Druck, Quantencomputer, Blockchain, 5G, ihr kennt das alle. Und wenn wir das jetzt wieder verpennen, wenn wir da nicht wirklich mitspielen, dann haben wir in Deutschland und Europa ein ernsthaftes Problem und das wird einfach unterschätzt.
Armin Laschet wird ja auf jeder Veranstaltung nach Digitalisierung jetzt gefragt. Seine Antwort darauf lautet, ich gründe ein Digitalisierungsministerium.
Also dieser Minister oder diese Ministerin braucht ein Gewicht wie ein Finanzminister oder ein Innenminister, echte Querschnittsaufgabe, indem man dann auch Dinge voranbringt.
Ist das die Antwort oder ist das das Problem?
Ja. Also ich glaube, wir brauchen sogar tatsächlich ein Digitalisierungsministerium, weil da dann Software und so weiter umgesetzt werden kann. Du brauchst aber auch viel dringender, weil Digitalisierung wird ja erst nachgeholt, ein Innovationsministerium. Also was machen wir mit mRNA, was machen wir mit dem Quantencomputer, was machen wir mit der Hyperloop? Das müsste dieses Ministerium sehen und sagen, was wollen wir ganz strategisch in Deutschland eigentlich positionieren?
Wir reden so harmlos über Armin Laschet. In Wahrheit liegt ein ganz anderer Kandidat gerade vorn und dessen Digitalisierungsexpertin heißt Saskia Esken. Es könnte ja sein, dass sie dieses Innovations-Digitalisierungsministerium führen will. Was hältst du davon?
Ja, ich glaube, da sind meine politischen Seiten klar. Ich finde einfach, Saskia Esken vertritt eine völlig andere Welt, als ich sie sehe. Sie will sehr viel Verstaatlichung, so wie ich es sehe. Und das hat ja einfach gezeigt, dass das nicht funktioniert. Sondern man sieht ja, wenn wir einen Flughafen bauen, haben wir schon ein Problem. Ich glaube an die freie Marktwirtschaft. Das ist, glaube ich, nicht so stark, woran sie glaubt. Und deswegen wäre das für mich persönlich wirklich keine gute Entscheidung.
Die Wirtschaft wird einen Großteil der Aufgabe übernehmen müssen. Die Politik, über die wir bislang gesprochen haben, kann es nicht alleine ritzen, sondern hier ist ja tatsächlich auch Investitionen, kapitalistische Investitionen gefragt. Wo siehst du unsere Autoindustrie? Hat die es verstanden? Ist die jetzt auf der richtigen Spur nach, ich sag mal, ein paar Jahren des Zögerns?
Ja und nein. Ich glaube, Herbert Diess macht einen wirklich guten Job. Und man sieht ja auch intern, wie er gekämpft hat und wie da auch immer wieder die Lehmschicht ihn ja oftmals wirklich zu Fall bringen wollte, obwohl er alle nur das Allerbeste für das Unternehmen wollte. Also Respekt und ist auf einem guten Weg.
Er hat knapp überlebt.
Muss man doch fairerweise sagen, wirklich. Das, was ja verrückt ist, er wollte also das Unternehmen in eine Zukunft bringen. Und was passiert? Er wird quasi von der Lehmschicht wirklich zu Fall gebracht. Und deswegen super. Ich glaube, bei BMW bin ich etwas kritischer. Man muss aber leider sagen, Elon Musk ist ein so starker Techniker, der immer so radikal anders denkt. Und auch selber, wenn er jetzt in der Marktführerschaft ist, schon wieder sagt, das ist schlecht, wir müssen es nochmal 10-mal besser machen.
You know, why make this really fast car? That's crazy fast and everything. And I think there is something that's quite important to the future of sustainable energy, which is we got to show that an electric car is the best car, hands down. You know?
Er hat gerade einen der führenden künstlichen Intelligenz-Chips und Software vorgestellt, hat aber schon direkt angekündigt, dass er bereits an der nächsten Generation arbeitet, die 10-mal besser ist. Und das, obwohl er den Branchenprimus, nämlich Nvidia, geschlagen hat. Und dieses Mindset von ihm, aber natürlich auch dem darunterliegenden Team, das zu kopieren, das hier auch in Deutschland zu ermöglichen, das ist, glaube ich, die ganz, ganz große Aufgabe für Herbert Diess und das ist wirklich schwierig.
Könnte es trotzdem sein, dass die deutsche Autoindustrie, weil sie eine stabile Beziehung zu ihren Kunden hat, weil sie die Fertigkeit hat, in großer Stückzahl liefern zu können, dass sie trotzdem nicht nur irgendeine Zukunft, sondern eine großartige Zukunft vielleicht hat? Gib uns ein bisschen Hoffnung.
Ja, leider große Stückzahlen produzieren. Man muss ja sagen, die Tesla-Autos, die heute ausgeliefert werden, haben nicht die beste Qualität, also Spaltmaß und so weiter.
Porsche sieht auch besser aus.
Das ist eine Designfrage, aber finde ich auch. Also ich finde auch Porsche deutlich, deutlich schöner und völlig andere Verarbeitungsdimension. Aber wenn man zum Beispiel sowas sieht, wie kann ich jetzt viele Autos bauen, was du ja gerade angesprochen hast, dann hat Tesla sowas entwickelt wie Megacasting. Also die bauen quasi den gesamten Unterbereich des Autos, pressen die quasi zusammen. Und damit ist das Auto, hat ein viel besseres Spaltmaß, man kann 60% der Arbeitsmenge einsparen und so weiter. Das heißt, die gehen auch dort in der Produktion jetzt wirklich innovative Wege. Und deswegen bin ich leider skeptisch. Ich würde mich aber sehr, sehr freuen, wenn auf einmal ein Volkswagen zum Beispiel mit einer neuen Technologie, einer neuen Batterie, einer neuen Produktion auf einmal um die Ecke kommt und Tesla challenged. Da würde ich mich unfassbar freuen. Aktuell, ich bin halt einfach Realist, glaube ich das nicht.
Ich sehe den Unterschied immerhin zwischen Herbert Diess und Martin Winterkorn, der mal zu mir gesagt hat, ach Herr Steingart, wissen Sie, unsere Autos fahren wenigstens, die brennen nicht.
Ja, das ist natürlich genau diese Überheblichkeit, die wir viele Jahre gesehen haben. Haha, ist ja ein Sportwagen, haha, die machen ja nur 100.000 Autos.
Und ein Tesla hatte eben gebrannt zu diesem Zeitpunkt mit seinem autonomen Fahren.
Genau, und man muss aber sagen, es brennen natürlich auch Benzinautos. Und genau, diese Überheblichkeit, immer wieder halt das ins Lächerliche zu ziehen. Das hat ja Nokia, das habe ich noch selber mit dem Nokia-CEO damals gemacht, als das an dem Tag, als das iPhone rauskam, da hat er auch auf der Bühne mir ins Gesicht gelacht und gesagt, sag mal, wir bauen Millionen, die fangen jetzt gerade an. Und genau diese Überheblichkeit, eben nicht zu gucken, ist da ernsthaft Substanz dahinter, ist da das richtige Team dahinter, sondern da so drüber lachen zu wollen, das wird kein gutes Ende nehmen.
Wir hatten gestern die Schriftstellerin Nora Bossong hier an Bord, die sagte, es fehlt diesem Land eine utopische, eine visionäre Erzählung. Eine solche Erzählung, wie du sie ja in deinen Büchern, deinen Reden lieferst, braucht natürlich auch Personen am Ende, die diese Erzählung auf der großen Bühne vortragen und dann auch Führerschaft generieren damit. Frage an dich, Frank, warum bist du nicht und warum siehst du dich selber nicht als eine solche Figur, die auf die politische Bühne springt?
Politik ist für mich frustrierend. Und ich
ein dreckiges Geschäft, hast du es mal genannt.
Ja, also muss man leider wirklich, wirklich sagen. Und ich kenne ja viele Minister, habe das Innovation Council im Kanzleramt und erlebe auch immer wieder in persönlichen Gesprächen dann später am Abend von Politikern, was die alles durchmachen, was denen vorgeworfen wird, wie auch sogar machtpolitisch. Wir haben es ja gerade in der CDU gesehen, die hat sich ja im Grunde genommen selber fast erstmal getötet. Also finde ich mit diesen ganzen internen Themen. Jetzt sind sie wieder aligned, aber das ist einfach, sorry, dafür habe ich einfach keine Zeit. Das will ich nicht durchleben. Ich konzentriere mich darauf, europäische Gründer zu unterstützen. Das Geschäft ist mir einfach zu krass.
Aber haben wir denn diese Figuren? Gibt es sie? Siehst du sie? Sie müssten ja schon geboren sein. Die uns in diese digitalisierte Welt führen. Ein Obama für Digitalisierung, sage ich mal.
Ich glaube, eine Verena Pauster zum Beispiel, die sehr stark für Bildung engagiert, ich glaube, soweit ich das weiß, hat sie auch Interesse grundsätzlich, da vielleicht aktiv zu werden. Das wäre sicherlich so eine Person. Aber sie muss dann halt auch bereit sein, da durchzulaufen, mit dieser Lehmschicht jeden Tag zu kämpfen, weil ihr so wichtig ist, dass sie ihre Themen durchsetzt. Aber genau, aber ich habe für mich halt einfach aktiv nochmal entschieden, das sehe ich bei mir nicht, aber ja, ich hoffe, dass andere aufstehen, weil es ist ganz wichtig. Es ist ja traurig, wenn wir keine Visionäre, keine brennenden Politiker mehr haben. Und das sehe ich auch gerade in diesem Wahlkampf nicht, dass einer der drei, wer brennt denn da so ganz wirklich für sein Thema? Und du merkst einfach, er will es voranbringen. Das ist bei allen dreien für mich gar nicht so der Fall.
Die härteste Frage zum Schluss, Frank. Du bist ein freier Mensch im Kopf, aber auch finanziell. Warum eigentlich Deutschland? Überlegst du manchmal auszuwandern, wie es ja viele, ich sag mal, mit deinem Genetic Code getan haben und sind an die entsprechende Küste Amerikas gegangen, um dort ihr Leben zu gestalten?
Ja, ich bin hier verwurzelt. Ich liebe das Rheinland, in dem wir auch gerade sind, auch Deutschland und Europa. Aber ich muss sagen, wenn eine rot-rot-grüne Regierung käme, dann würde ich mir schon sehr genau überlegen, ob ich nicht auswandere, weil es mir vielleicht dann auch einfach zu viel würde, weil das wäre dann gefühlt nicht mehr mein Land. Genau, das werde ich dann in Ruhe überlegen. Das Schlimme ist ja eigentlich, dass Leute mit komplett finanzieller Freiheit sowas machen können. Aber der Mittelstand und auch andere Leute wie die Zahnarzthelferin oder der Bäcker, der kann eben nicht mal eben seine Bäckerei nach Singapur umziehen. Und das ist eigentlich das Unfaire. Das heißt, das, was ja manchmal gesagt wird, ich will da irgendwie ein optimiertes Steuersystem haben, das interessiert mich gar nicht. Ich werde so oder so einen Großteil meines Vermögens spenden.
Wohin würdest du denn gehen eigentlich, wenn?
First Principle Thinking. Ich würde ein Team draufsetzen und eine Analyse über alle Länder machen. Wie schön kann man da leben? Was gibt es da für Möglichkeiten? Das habe ich einfach noch nicht beauftragt. Das würde ich mir einfach eine Studie zu machen.
Du würdest das wissenschaftlich angehen,
ja.
Diese Frage.
Ja.
Das ist Frank Thelen. Vielen Dank, Frank, für dieses Gespräch.
Ich danke dir. Jawohl.
Auf unserer Expedition quer durch Deutschland haben wir in Düsseldorf Halt gemacht. Und gestern hatten wir an Bord der Pioneer One ein Tech-Briefing live. Das heißt, jede Menge spannende Menschen waren an Bord. Moderiert wurde der Abend von Lena Waldle und Christoph Käse, die beide vorne auf der Bühne standen. Und jetzt ist Lena bei mir und erklärt uns, Lena, was waren das für Menschen, die da hier an Bord waren? Es sah so lebhaft aus.
Ja, es war wirklich lebhaft, Gabor. Und wir hatten über 50 Pioneers an Bord, darunter Vorstände regionaler Unternehmen. Wir hatten Professoren da, aber natürlich auch Gründer und Gründerinnen von lokalen Startups.
Und die haben ja gegeneinander gepitcht. Ich habe das mit halbem Ohr aus dem Studio gehört. Was genau waren das für Gründer, die da ihre Konzepte vorgetragen haben?
Also wir haben Startups aus der Region rund um Düsseldorf und Köln eingeladen zum ersten The Pioneer Tech Briefing Startup Award. Und wir hatten Startups aus den unterschiedlichsten Branchen. Wir hatten ein Biotech-Unternehmen, wir hatten eine Plattform für Metalle, aber wir hatten zum Beispiel auch ein Fintech hier.
Okay, ich habe verstanden, die haben ihre Konzepte, ihre Geschäftsmodelle vorgetragen, aber wer bitteschön, Lena, hat jetzt entschieden, wer da den Preis mit nach Hause nehmen darf?
Na, unsere Pioneers natürlich. Die haben anhand von einem E-Voting darüber abgestimmt, welches Unternehmen sie für das innovativste der Region halten.
Vielen Dank, Lena. Der Gewinner war am Ende Sebastian Kräft von Metals Hub. Hier nochmal sein Pitch.
Metalle, das ist ein Riesenmarkt, ungefähr 2 Billionen, der noch komplett offline ist. Das heißt, es gibt Unternehmen, die Rohstoffe einkaufen müssen, weltweit, die dies heute noch über E-Mail, Telefon oder über Meetings in Luxushotels machen. Das heißt, wenn man sich mal anschaut, wo kommen die Rohstoffe her für die Metalle, die wir jeden Tag nutzen? Die kommen aus Südafrika, die kommen aus dem Kongo, die kommen aus Brasilien, aus Chile, aus Australien. Und die Wertschöpfungskette ist extrem komplex. Und gleichzeitig, und das weiß fast niemand, der Einsatz von Technologie in dieser Wertschöpfungskette ist extrem gering. Und wahrscheinlich ist das eine der Industrien, die am weitesten zurückhängt, wenn es darum geht, Technologie einzusetzen. Deswegen unsere Lösung, was wir tun und was unsere Vision ist, warum es Metals Hub gibt. Unsere Vision ist es, diese digitale Transformation in der Metallindustrie und da in der Rohstoffindustrie voranzutreiben. Wir wollen die Rohstoffindustrie transparenter machen, wir wollen sie nachhaltiger machen und letztlich auch profitabler machen. Und deswegen haben wir einen digitalen Marktplatz entwickelt, der Marktteilnehmer zusammenbringt. Auf der Bergbauseite gibt es Konzerne wie Anglo American, Rio Tinto oder eine Vale, die Metals Hub nutzt. Und auf der Einkaufsseite sind es Unternehmen wie Outokumpu, Saarstahl, Magotteaux, die diese Rohstoffe nutzen. Es ist aber nicht nur ein reines Matching, das heißt, Käufer und Verkäufer werden zusammengebracht, sondern wir bauen ein gesamtes Ökosystem. Das heißt, es gibt Logistikdienstleister, die in unsere Infrastruktur integriert sind. Es gibt Kreditversicherer, die in unsere Struktur integriert sind und auch Finanzierungsdienstleister. Im ersten Jahr sind ungefähr 25 Millionen Euro über unsere Plattform gekauft und verkauft worden. Und in diesem Jahr peilen wir ungefähr 1 Milliarde Euro an Transaktionsvolumen an. Das heißt, das Thema Digitalisierung wird angenommen und der Kunde sieht den Vorteil, seine Transaktion über eine digitale Infrastruktur zu machen. Unsere Vision ist, dass in der Zukunft alle Transaktionen letztlich auf einer digitalen Infrastruktur stattfinden werden.
Christoph Käse, Gastgeber und Kopf des Tech-Briefings, fand für den Gewinner die richtigen, die lobenden Worte. Hier ein Ausschnitt aus seiner Laudatio.
Und ich muss sagen, also ich finde sehr beeindruckend, was ihr macht. Nicht nur, weil ihr ein bereits so reifes Unternehmen seid, sondern weil ich weiß, wie schwierig es ist, die Marktteilnehmer in einer traditionellen, nicht digitalisierten Branche auf eine Plattform draufzukriegen. Das haben schon viele versucht. Ich sag mal, Holzmarkt ist auch so ein Markt, der völlig unterdigitalisiert ist. Aber Rohstoffmärkte auf Plattformen zu bringen, ist ungeheuer schwer und ist Häuserkampf, oder? Man muss jeden Einzelnen besuchen, und zwar nicht nur einmal, sondern dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal. Und dann geht das Genöle erst so richtig los. Ja, da ist kein Traffic drauf, es kommen keine Umsätze und so. Das sind zweiseitige Märkte. Und zweiseitige Märkte leben davon, dass Nachfrage und Angebot, siehe Booking.com, sich gegenseitig hochschaukeln. Und das hinzubekommen, ist nicht nur eine technologische Herausforderung, sondern auch Marktpsychologie pur. Dass ihr das hinbekommen habt, herzlichen Glückwunsch.
Sollen wir ein Siegerfoto machen, bitte in der Mitte?
Glückwunsch nochmal auch von mir an das Gewinnerunternehmen und an all die anderen, die hier so leidenschaftlich ihre Geschäftsideen präsentiert haben. Den Tech Briefing Podcast zu dieser Veranstaltung, den hören Sie am kommenden Sonntag auf thepioneer.de. Dankeschön fürs Dabeisein.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass der Sänger Ed Sheeran nicht mehr so gern nach Amerika zu den dortigen Preisverleihungen fährt. Den Grund dafür nannte der 30-jährige Sänger aus Großbritannien jetzt in einem Radiointerview. Der Raum in den USA sei oft von Feindseligkeit und Hass erfüllt, sagte er in The Julia Show. Die Stimmung sei sehr unangenehm, aber das ginge nicht von den Stars selber aus, sondern von deren Entourage, die dem jeweils anderen nichts außer Versagen gönnen würde. Er selbst war jetzt erst gerade wieder bei den MTV Music Awards zu Gast und dort auch für 3 Preise nominiert. So wie es sich anhört, war das kein schöner Abend für den Briten, zumal er ja auch nichts gewonnen hat. Da kommt ein Superstar natürlich richtig mies drauf. Die Nichtverleihung des Preises empfindet man dann ja schnell mal als feindselig. Zum Glück sei die Stimmung laut Ed Sheeran bei britischen Preisverleihungen so ganz anders. Hier würde man sich einfach nur betrinken und den Abend genießen. Und gewinnen tut er da zu Hause meistens ja auch. Der Mann hat Glück, dass er die deutschen Preisverleihungen nicht so kennt. Hier gibt es Preisträger, die vor laufender Kamera den Preis einfach ablehnen. Na, da kommt Freude auf.
Ich möchte niemanden kränken, niemanden beleidigen oder verletzen. Nein, das möchte ich nicht. Aber ich möchte auch ganz offen sagen, ich nehme diesen Preis nicht an.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass es doch ein Leben nach dem Tode gibt. Zumindest nach dem musikalischen Tode. Der 70-jährige Ibrahim Ferrer hatte seine Karriere als Musiker eigentlich schon längst an den Nagel gehangen. Er verdiente sein Geld inzwischen als Schuhputzer und Zeitungsverkäufer in den Straßen von Havanna. Bis Juan de Marcos González vorbeikam, der gerade die Altherrenband Afro-Cuba All-Stars gegründet hatte. Er nahm Ferrer mit ins Studio, denn da wartete der berühmte US-amerikanische Blues-Gitarrist Ry Cooder. Im Studio stimmten sie den alten Song von Ferrers Candela an, mit dem er damals in Kuba ziemlich berühmt wurde.
Ay, Candela, 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 me quemo ahí.
Kuder war so begeistert, dass er zusammen mit der Truppe das Album Buena Vista Social Club in nur 6 Tagen aufnahm. Benannt wurde das Album nach einem der vielen Clubs, die nach der Revolution von Fidel Castro geschlossen wurden. Der Rest ist Geschichte. Ferrer bekam mit 73 den Latino Grammy als bester Nachwuchskünstler verliehen. Seine Geschichte. Und die Geschichte des Buena Vista Social Club ist eine Erinnerung daran, dass es nie zu spät ist, seine Träume zu verwirklichen. Der Schuhputzer wurde in diesem Fall tatsächlich mehrfacher Millionär. Und warum erinnern wir heute Morgen daran? Weil diese Platte vor heute genau 25 Jahren erschien. Ich wünsche Ihnen einen schwungvollen Start in das Wochenende. Bleiben Sie mir gewogen. Ich freue mich jetzt schon auf Sonntagabend, wenn unser Medienschiff in Minden anlegt, zur Nacht der Familienunternehmer. Und wir sprechen uns Montag früh wieder. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. Llego a puerto, voy para...